SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Abend. Unsere Themen bis 18.20 Uhr. Deutschland feiert den 32. Jahrestag der deutschen Einheit. Die russische Duma ratifiziert erwartungsgemäß die Annexionen von 4 ukrainischen Gebieten. Und die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien ergibt ein unerwartetes Kopf-an-Kopf-Rennen. 3 Tage lang wurde in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt der 32. Jahrestag der deutschen Einheit gefeiert. Turnusgemäß Thüringen ist in diesem Jahr einfach an der Reihe. Seit Samstag fand in der Stadt ein großes Bürgerfest statt. Die wichtigsten Verfassungsorgane präsentierten sich, ebenso wie die 16 Bundesländer. An den 3. Oktobern der vergangenen 2 Jahre waren die Feiern zur deutschen Einheit deutlich reduziert. Es herrschte Corona. In diesem Jahr kamen zwar nun Zehntausende nach Erfurt, aber eine besondere Feierlaune wollte sich auch heuer nicht wirklich einstellen. Es ist eben wieder Krise. Und auch bei den offiziellen Feierlichkeiten überwogen die nachdenklichen Töne beim ökumenischen Gottesdienst im Erfurter Dom am Vormittag und auch im Anschluss daran beim Festakt zum Jahrestag der Einheit. Aus Erfurt berichtet Wolfgang Henschel.
Trotz der aktuellen Krisen und großen Herausforderungen hat Bundestagspräsidentin Bärbel Baas am Tag der Deutschen Einheit für Zusammenhalt und Zuversicht geworben. Die Demokratie in Deutschland sei stark, sagte Baas beim zentralen Festakt im Erfurter Theater. Diese Stärke könne die Demokratie aber nur entfalten, wenn die Menschen zusammenstünden. Baas verwies darauf, dass Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten viele Krisen gemeistert und Aufgaben bewältigt hat. Die Wiedervereinigung, die Wirtschafts- und Finanzkrise, die Aufnahme vieler Flüchtlinge und die Corona-Pandemie.
Trotz aller Schwierigkeiten und Fehler, das Wichtigste in diesen Zeiten war und bleibt, wir halten zusammen. Immer wieder haben die Menschen in den vergangenen 3 Jahrzehnten ein großes, solidarisches Miteinander gezeigt.
Baas appellierte, Streit demokratisch auszutragen. Ihren Angaben nach gingen in der Vergangenheit Spaltungsversuche von innen und außen nicht spurlos an der Gesellschaft vorüber. Fake News, Hass und Hetze schadeten dem Zusammenhalt. Nach den Worten der Bundestagspräsidentin können Verständnis und Respekt in einer vergifteten Atmosphäre aber nicht gedeihen. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg und den Klimawandel, sagte Baas, gerade an historischen Wendepunkten müsse man einander aufmerksam zuhören und Begegnung wieder stärker suchen.
Ich wünsche mir weniger Wut und mehr Respekt, weniger Rechthaberei und mehr Neugier, weniger Vorurteile und mehr Empathie.
Die SPD-Politikerin erinnerte an die Wende 1989. Damals habe sich gezeigt, wie viel bewegt werden könne, auch in Zeiten großer Unsicherheit. Baas würdigte die Leistungen der Ostdeutschen nach der Wende. Sie hätten sich in einer Zeit des Umbruchs und des Neuanfangs behaupten müssen. Das teilweise nach wie vor bestehende Fremdheitsgefühl zwischen Ost- und Westdeutschen brachte der Berliner Songwriter Max Prosa mit einem Lied zum Ausdruck.
Im Jahr meiner Geburt kam gleich die Wende. Und trotzdem wuchs ich auf mit Ost und West. Mein Opa sagte, er fährt nicht gern in Osten, als ich noch nicht mal wusste, wo das ist.
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow warb für ein Miteinander der Deutschen auf Augenhöhe. Gräben könne man nur schließen, wenn man sie sich bewusst mache.
Insgesamt hat der Osten nach harten Kriterien gemessen einen unglaublich guten Entwicklungsprozess genommen. Wirtschaftskraft, Wirtschaftsentwicklung. Wenn man heute die ehemaligen sozialistischen Staaten im RGW-Wirtschaftsraum vergleicht, sind wir, Ostdeutschland, ganz vorne dran. Naja, und als Thüringer sage ich, und wir immer noch ein Stück besser.
Laut Ramelow steht Deutschland vor einer Umbruchphase. Seiner Einschätzung nach kann das Land aber gerade durch seine Unterschiedlichkeit Kraft schöpfen und gemeinsam gestalten. Wolfgang Henschel aus Erfurt.
Ins Ausland. 4 Tage lang war der Chef des ukrainischen, aber russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja verschwunden. Laut Augenzeugen festgenommen von einer russischen Patrouille, verschleppt mit verbundenen Augen. Heute nun meldet die internationale Atomenergiebehörde IAEA, dass Ihor Murashov, Zitat, wohlauf nach Hause zurückgekehrt sei, so IAEA-Chef Grossi per Twitter. Die Hintergründe seiner Verschleppung bleiben allerdings vorerst rätselhaft. Den ukrainischen Streitkräften ist heute im Süden des Landes offenbar ein größerer Durchbruch gelungen. Tausende russische Soldaten drohen in der Region Cherson von den Nachschublinien abgeschnitten zu werden. Bemerkenswert an dieser Meldung und an dieser Information ist, sie stammt vornehmlich aus russischen Quellen. Die ukrainische Seite hält sich derzeit eher bedeckt zum Kriegsgeschehen. Und weit weg von der Front in Moskau hat die Staatsduma heute das getan, was die russische Führung von ihr erwartete. Stefan Lag berichtet.
Applaus in der Duma, als die Abgeordneten wie erwartet die Verträge zur Annexion der vier ukrainischen Regionen Cherson, Saporischschja, Donetsk und Luhansk ratifiziert hatten. Einstimmig und ohne Enthaltung, wie es offiziell hieß. Doch da für jedes der Gebiete eigens abgestimmt wurde, gab es Verwirrung darüber, dass die Anzahl gültiger Ja-Stimmen zwischen 409 und 413 geringfügig variierte. Der Sprecher des russischen Unterhauses, Vjatcheslav Volodin, geriet daraufhin etwas in Erklärungsnot. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass es definitiv eine einstimmige Unterstützung gegeben hat. Zählen Sie bitte nicht, ob es eine Stimme mehr oder weniger war. In der Regel schreiben die Abgeordneten dann Erklärungen, dass es entweder ein technisches Versagen war oder sie es nicht rechtzeitig geschafft haben, auf die Taste zu drücken. Auf der Tagesordnung stand auch die Frage, wie die Annexion konkret vonstatten gehen soll. Die Duma stimmte auch hier einstimmig für den Gesetzentwurf. Der sieht unter anderem vor, dass die Menschen in den annektierten Gebieten ein Anrecht auf russische Sozialleistungen und Renten haben. Zukünftige Währung soll der russische Rubel werden. Ukrainische Grivnia werden demnach noch bis Ende des Jahres als Zahlungsmittel akzeptiert. Die Milizen der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk werden aufgefordert, sich den russischen Truppen anzuschließen. Außenminister Sergei Lavrov erklärte vor der Duma, dass die Regionen nun unter besonderem Schutz Russlands stünden. Dies sei die Fortsetzung des Prozesses der so wörtlich Wiedervereinigung mit Russland, den man 2014 mit der Krim und der Stadt Sewastopol begonnen habe. Lavrov wiederholte die russische Propaganda, wonach die Bewohner damals tödlichen Gefahren im Zuge der Maidan-Proteste und des Sturzes des pro-russischen Präsidenten Janukowitsch ausgesetzt gewesen seien. Man habe sie damals wie heute retten müssen, so Lavrov. Die Verträge legen den Beitritt der Republiken und Gebiete zu Russland juristisch fest und sehen die Bildung neuer Subjekte der Russischen Föderation vor. Die Verträge geben den Personen das Recht, wenn sie ständige Bewohner dieser Gebiete sind, die Staatsbürgerschaft der Russischen Föderation zu bekommen, und zwar mit allen Rechten, die sie anbietet. Dass ein Großteil der Menschen dort vor den russischen Angriffen geflohen ist und nun dort nicht mehr lebt, ließ Lavrov unerwähnt. Des Weiteren herrscht bislang Unklarheit darüber, in welchen Grenzen sich Russland die Gebiete einverleiben will. Kreml-Sprecher Peskow konnte darauf keine klare Antwort geben. Zum Teil gibt es bereits Klarheit, sage ich Ihnen in einer wenig juristischen Sprache. Für die Luhansker und Donetsker Volksrepublik gilt dies in den Grenzen von 2014. Im Fall von Cherson und Saporischschja setzen wir die Beratung mit der Bevölkerung in diesen Gebieten fort. So ist momentan die eindeutige Antwort. Wir setzen die Beratungen mit den Leuten fort, die in diesen Gebieten wohnhaft sind. Wie dies genau geschehen soll, ließ Peskow offen. Die Annexion der vier ukrainischen Regionen, die international als völkerrechtswidrig betrachtet wird, ist aus russischer Sicht formell erst dann abgeschlossen, wenn auch der Föderationsrat zugestimmt und Präsident Putin die Gesetze unterschrieben hat. Stefan Lag für das ARD-Studio Moskau.
Es ist 18.14 Uhr. Bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien galt Ex-Präsident Lula als haushoher Favorit. Sein klarer Sieg war den meisten Umfragen zufolge eine reine Formsache. Amtsinhaber Bolsonaro dagegen mehr oder weniger chancenlos. Aber einmal mehr hat sich gezeigt, Meinungsumfragen sind eben keine Wahlen. Und die Wählerinnen und Wähler in Brasilien haben dem linken Kandidaten Lula gestern nur etwas mehr als 48% Zuspruch beschert. Sein rechtspopulistischer Kontrahent, Amtsinhaber Bolsonaro, kam auf über 43%. Und die vermeintlich klare Angelegenheit war damit plötzlich alles andere als klar. Und statt eines Start-Ziel-Siegs für Lula gibt es nun in 4 Wochen einen zweiten Wahlgang, eine Stichwahl. Anne Herberg ist ARD-Korrespondentin in Rio de Janeiro. Frau Herberg, ist das Ergebnis dieser ersten Runde eher ein Ausdruck von Lulas überraschender Schwäche oder von Bolsonaros überraschender Stärke?
Ja, das versuchen jetzt beide für sich auszulegen. Ich glaube, festhalten kann man erstmal, absolut verloren haben die Meinungsumfragen. Also Sie haben es ja schon gesagt, die lagen teilweise bis zu 18 Prozentpunkte daneben. Das ist also schon echt krass. Auf der anderen Seite, also von den Kandidaten sind beide nicht so richtig zufrieden, stellen sich aber beide als Sieger dar. Also Bolsonaro hat ganz klar unter Beweis gestellt, dass er eine versteckte Stärke hat, die man nicht so erwartet hatte. Er hat auch am Abend direkt nochmal in die Kameras gesagt, wir haben die Lügen der Umfragen entlarvt. Das hatte er schon im Vorfeld gesagt. Er hat immer gesagt, wir sind viel stärker und viel mehr, als ihr denkt. Dazu kommt, auch seine Verbündeten waren bei der Kongresswahl stark. Denn es wurden ja nicht nur Präsidentschaftskandidaten oder Präsidenten gewählt, sondern eben auch Abgeordnete und Senatoren. Und da haben es einige sehr, sehr enge Verbündete in den Kongress geschafft, unter anderem der ehemalige Umweltminister, gegen den wegen Verbindung zur Holzschmuggelmafia am Amazonas ermittelt wird, also auf dem Niveau. Auf der anderen Seite, Bolsonaro liegt 5 Prozentpunkte hinter Lula und das sind in einem so riesigen Land wie Brasilien 6 Millionen Wählerstimmen. Und die muss er jetzt in 4 Wochen finden, das ist auch nicht so einfach. Vor allem, weil die Kandidaten, die zwischen den beiden Kandidaten lagen, also so dritte und vierte und fünfte Kandidaten, die haben extrem wenig Stimmen geholt. Also da gibt's nicht viel zu fischen. Es geht jetzt vor allem darum, diejenigen zu mobilisieren, die gar nicht wählen gegangen sind. Und das waren trotz Wahlpflicht viele. Rund 38 Millionen, das ist im Grunde die Hälfte von Deutschland.
Lula war Präsident in den 2000er Jahren, als Brasilien einen enormen Boom erlebte und auch Millionen von Sozialprogrammen profitierten. Warum hat er davon nicht profitiert? Hat er im Wahlkampf objektiv Fehler gemacht?
Naja, er hat natürlich sehr, sehr viele Stimmen bekommen. Er hat auch noch einen harten Kern an Anhängern, für die er ganz klar derjenige ist, der für diese goldenen Jahre steht. Und er hat auch viele Stimmen von Leuten bekommen, die sagen, wir wollen auf jeden Fall Bolsonaro abwählen, auch wenn wir nicht 100-prozentig hinter Lula stehen. Aber es gibt da eben einen ganz, ganz großen Fleck auf Lulas Weste und das ist die Sache mit der Korruption. Während seiner Amtszeit ist einer der größten Korruptionsskandale der Landesgeschichte explodiert. Verwickelt waren zwar alle Parteien, vor allem aber natürlich Lulas linke Arbeiterpartei, die an der Macht war. Und er selbst saß auch dafür im Gefängnis, auch wenn er immer seine Unschuld beteuert hat und von einem Komplott sprach. Schließlich kam er frei, die Urteile wurden annulliert, der damalige Richter für befangen erklärt, aber für viele bleibt Lula einfach unwählbar und es ist auch nach wie vor so, dass er politisch keine Verantwortung übernommen hat, auch wenn er ja damals Regierungschef war.
Der Fleck auf dem Revers bleibt also. Sein Kontrahent hat eigentlich eine ziemlich ernüchternde Bilanz vorzuweisen. Seine Corona, man muss sagen, eigentlich Corona-Nicht-Politik war ein Desaster mit Tausenden von Toten. Es ist noch nie so viel Regenwald verschwunden wie unter Bolsonaro. Die Situation der Indigenen ist eine mittlere Katastrophe. Die Wirtschaft stagniert. Warum glauben trotzdem 43% der Brasilianerinnen und Brasilianer, er sei der Richtige für das Amt?
Naja, also das hat viel damit zu tun, dass viele einfach nicht Lula wählen wollen. Also das spielt eine große Rolle. Auf der anderen Seite hat Bolsonaro, und das hat sich gezeigt, nach wie vor einen harten Kern. Und die wählen ihn nicht trotz, sondern wegen seines radikalen Auftretens, wegen seiner rassistischen, homophoben, frauenfeindlichen Äußerungen. Er ist damit auch Vertreter eines Brasiliens, das es gibt und das man vielleicht manchmal auch gar nicht so sieht. Brasilien ist ein extrem ungleiches, hierarchisches Land, ein Land mit einem großen strukturellen Rassismus und Bolsonaro entspricht diesem Land.
Sie haben es gesagt, es gibt zwei Pole. Der eine ist Lula mit seiner Wählerschaft, der andere ist Bolsonaro mit seiner Wählerschaft. Dazwischen ist nicht viel. Wie bewerten Sie denn das gesellschaftliche Klima, in dem diese Wahl stattgefunden hat oder dieser erste Wahlgang?
Genauso extrem polarisiert. Und das ist ja auch eigentlich so das Beunruhigende, dass es keine, ich sag mal, moderate Partei, konservative Partei geschafft hat, sich zu positionieren. Also die Rechte ist komplett von Bolsonaro abgefischt worden, also an den extremen Rand gedrängt worden. Das ist auch eine sehr besorgniserregende Nachricht, denke ich mal, bei diesen Wahlen für die traditionellen Parteien. Also auch die Ablehnung der traditionellen Politik ist nach wie vor groß. Bolsonaro schafft es ja, obwohl er 30 Jahre vor seiner Wahl im Kongress saß, sich als der Anti-Establishment, Anti-Politiker zu positionieren. Was passiert in den nächsten 4 Wochen? Ich glaube, es wird hässlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ja sehr aufgeheizt, es gab Aggressionen, sogar Übergriffe und das wird jetzt, die Stimmung wird zunehmen, vor allem auch angeheizt durch große Fake News und Propaganda und Schmutzkampagnen in den sozialen Medien.
ARD-Lateinamerika-Korrespondentin Anne Herberg über den Ausgang der ersten Runde der brasilianischen Präsidentschaftswahl.